In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Stuhllektüre, dem Trash-Buch-Podcast mit Andreas Lingsch und
Gunnar Krupp. Lange ist es her, Andreas. Ich freue mich wieder, dass wir ein Buch besprechen, was wir vor einer langen Zeit schon gelesen haben. Und ich heute in der Bahn noch einmal auf 1,7-facher Geschwindigkeit das komplette Hörbuch gehört habe.
Oh Gott,
den
wirklich?
Den ganzen Tag über hatte ich Thomas Gottschalk. Und da sind wir schon beim Thema im Ohr.
Und du hattest ihn ungefiltert im Ohr. Das ist das Buch, was, kann man glaube ich sagen, in den letzten Wochen so an Promi-Büchern, an Promi-Ergüssen mit am meisten diskutiert wurde. Fast noch mehr als das Buch, eigentlich sein Promo-Run rund um das Buch, also wo er in sämtlichen Talkshows saß, beim Kollegen Micky Beisenherz, der irgendwie nachgefragt hat, ja, ist es denn so schlimm, dass man mal vorher nachdenkt über Sachen, die man sagt, meint er, ja, für ihn schon. Es gab hier und da mal einen Zwist mit Maite Kelly, falls du das mitbekommen hast, die sich irgendwie so ein bisschen hin und her gedisst haben. Und
geiler Scheiß, habe ich gehört, weil ich habe
nämlich
auch gestern noch, als ich war gestern laufen und habe da den ganzen Tag Podcast über das Buch gehört.
Ach.
Und da hat er mit Mike Krüger in seinem Podcast über geiler Scheiß geredet, dass sie sich über das Buch aufgeregt hat.
Okay. Also viel Lärm um dieses Buch, das kann man glaube ich sagen, von allen Büchern, die wir hier so besprochen haben. Und wir haben natürlich als anständige Journalisten uns sehr viel Zeit gelassen, dieses Buch wirklich in Ruhe zu lesen und kommen jetzt mit unserer Kritik zu Thomas Gottschalk ungefiltert.
Aber bevor wir zur Kritik kommen, wollte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und einmal fragen, Andreas, weil du als großer Showmaster, du hast ja auch schon mehrere Late-Night-Shows gehabt. Oder war das nur eine?
Eine.
War Thomas Gottschalk früher ein Vorbild für dich?
Definitiv.
Okay.
Das muss ich definitiv sagen. Ich würde auch jetzt schon als Disclaimer sagen, dass mir es super leicht fällt, Thomas Gottschalk von Thomas Gottschalk zu trennen.
Oh, okay.
Das muss man
das
sagen.
Werk
Thomas Gottschalk von seinen Werken zu trennen.
Supernasen, auch großer Fan gewesen wahrscheinlich. Piratensender, Powerplay.
Also das war mir alles immer zu viel Blödel. Da sehe ich eher dich. Supernasen sehe ich.
Fand ich früher fantastisch als Kind.
Da kannst du bestimmt auch Dialoge mitsprechen, oder?
Lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß noch, dass ich damals mir sogar die DVD-Box danach gekauft habe von diesen ganzen komischen Filmen. Ja, sind, glaube ich, nicht gut gealtert. Ich finde aber Mike Krüger besser gealtert als Thomas Gottschalk in seinen Aussagen.
Das glaube ich auch. Das hätte man so, glaube ich, nicht unbedingt vorhersehen können. Aber ja, Thomas Gottschalk ist, und das, glaube ich, kann man einfach festhalten, einer der bedeutendsten Moderatoren im deutschen Fernsehen.
Ja.
Und natürlich irgendwie so eine 5,5 Stunden Sendung Wetten, dass live zu rocken und diese Schlagfertigkeit, das war ja im Fernsehen, sag ich mal, gerade Mitte der 90er, wo wir so groß geworden sind, da wurden ja Moderatoren für so freche Sprüche eher gefeiert.
Ja.
Da wurde das auch unreflektiert hingenommen. Und es gab ja auch gar nicht die Möglichkeit, sich so groß irgendwie auf Social Media dazu auszutauschen. Man hat einfach mit der Family Wetten, dass geguckt. Vielleicht noch den Arbeitskollegen oder den Mitschülern am Montag darüber gesprochen.
Auf jeden Fall darüber gesprochen, ja, immer.
Ja.
Jeder hat es ja gesehen, alle.
Ja. Und das war aber auch so, die Echokammer war viel kleiner für das Schaffen von Thomas Gottschalk. Und das ist, glaube ich, eine Zeit, die er sich ein bisschen zurücksehnt, in der man nicht über ihn reden konnte, so einfach.
Ja.
Ich finde ja den Untertitel nämlich schon bezeichnend, der da lautet, Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann.
Ja, es ging ja auch eigentlich los, diese ganze Thomas Gottschalk darf nicht mehr sagen, was er will, in der letzten Aussage Wetten, dass, glaube ich, wo er dann ja so eine Abschiedsrede gehalten hat, wo er genau das auch gesagt hat, er darf ja nichts mehr sagen und wenn nicht früher nicht und dann heutzutage bla bla bla.
Ja, er hat unter anderem gesagt, dass er vor den Kameras nicht so redet wie zu Hause.
Ja.
Das würde ich im Übrigen auch heute noch jedem Moderator empfehlen, nicht sich so zu verhalten, wie man vor der Kamera reden würde, weil das auch nicht der Job ist. Aber das hat so ein bisschen für Furore gesorgt, dass er da selber so ein bisschen, naja, nicht von einem Denkverbot gesprochen hat, aber im Buch kommt es ja später auch noch. Wie frei sind die Gedanken noch im Leben von Thomas Gottschalk?
Ja, und ich muss im Vorfeld einmal sagen, dass ich ganz große Probleme hatte. Wir haben ja sonst immer Bücher gehabt, die sehr stringent sich einer Linie gefolgt sind. Und dieses Buch, und wir sind ja wirklich immer Kapitel zu Kapitel durchgegangen. Und bei diesem Buch habe ich am Anfang heute auch nochmal geguckt, okay, Kapitel 1 passiert das, Kapitel 2. Aber er springt einfach in den Themen so was von crazy hin und her, dass ich das mir sehr schwer fiel, da Notizen zu machen, die irgendwie in einem zeitlichen Zusammenhang stehen.
Jetzt es liest sich ein bisschen wie so ein zerstreuter Kafka, weil irgendwie viele Kapitel wie so unvollendete Werke wirken und irgendwie so ein bisschen wie so eine Kapitelsammlung, die nicht wirklich stringent in ein Buch gegossen wurde. Eigentlich geht es nur darum, zu sagen, was man nicht mehr sagen kann und sich darüber auszutauschen. Aber zwischendurch kommen dann auch immer wieder so private Ergüsse, wo ich mir so dachte, das wird er doch safe schon in seinen anderen beiden Büchern erzählt haben,
ja, oder? Es gab noch Herbstblond und Herbst...
Herbstbunt? Nee,
Herbstbunt auch und Herbstblond.
Ne? Ja, die beiden sind es, glaube ich.
Und er wollte auch, habe ich gestern in seinem Podcast gehört, dass andere eigentlich auch was mit Herbst nennt, nämlich Herbstversagen.
Ah.
Aber das hat der Verlag nicht durchgehen lassen.
Aber wir haben ja hier schon Bücher gehabt, wo man echt auch einfach die Sprache so dümmlich irgendwie wahrgenommen hat. Hier ist zumindest, das können wir sagen, es ist ein Buch.
Es ist ein Buch, genau. Es ist ein Buch, was aber auch in der Mitte irgendwann auch gedehnt wurde.
Ja.
Mit so Blödsinn.
Also, insgesamt 28 Kapitel haben uns hier verwöhnt, möchte ich fast sagen. Und er steigt direkt ein mit dem Vorwort, liebe Lesende, und da geht's auch direkt los. Für einen lockeren Einstieg, wo man ja vielleicht im Vorwort die Leser nochmal hinter sich versammeln will, geht's direkt ums Gendern.
Ja, das mag er natürlich gar nicht.
Ja. Und Spoiler, wer hätte es gedacht, er als Mann dachte immer, alle sind gemeint mit jedem Leser. Das bringt das, die Gender-Debatte. Also das war für mich so, dass ich dachte, endlich äußert sich noch mal ein Mann eigentlich zu seiner Sicht zur Gender-Debatte. Das war doch ist ein ganz schöner Einstieg. Wohlig warm ging es mir dabei.
Ich finde auch, das war sehr, sehr gut. Und dann sagt er auch dann noch mal direkt, er hasst auch noch alle Leute, die Taylor Swift folgen. Dann auch noch gleich im ersten Kapitel. Ja,
das ist im ersten Kapitel schon Taylor Swift. Ich möchte mal auf Seite 11 einfach mal fürs Reingeschmäckle. Nichts von dem, was ich in meiner literarischen Laufbahn gesagt habe, wurde nicht vorher schon von anderen besser oder klüger gesagt. Ich lebe auch nicht in dem Wahn, mit dem, was ich schriftlich von mir gebe, irgendwas erreichen zu wollen oder gar ein Umdenken bei einem oder einer zu bewirken, der die es gelesen hat. Ja, das setzt doch die Erwartungen schon sehr tief an für das Buch.
Ja, da fragt man sich, okay, brauchst du ja eigentlich das Buch nicht mehr.
Ja.
Kapitel 1 war dann, habe ich mir aufgeschrieben, okay, Taylor Swift wird gehasst, die Follower werden alle gehasst und dann geht es auch direkt ums Frauenantatschen in der Sendung und er hetzt auch noch gegen die Medien und dann redet er noch ein paar Beispiele, warum es wichtig war, Paris Hilton anzufassen. Das ist alles Kapitel 1, wo ich denke, okay, ja, und wo ist denn jetzt das Oberthema? Nein, ich finde, jedes Kapitel kann das gleiche Oberthema haben, und zwar Gedankenwirrwarr.
Gerade das erste Kapitel, was auch alter weißer Mann bezeichnet ist, bläst er erstmal fröhlich in das Horn auch dieser mangelnden Arbeitszeit. Von wegen Gen Z will nicht mehr so viel arbeiten, was ja wirklich eine Mär ist. Ich habe heute erst nochmal wieder ein bisschen was dazu recherchiert, dass eigentlich schon mindestens seit den 90ern, also so lange wird das erst von den Arbeitsinstituten erfasst, die Arbeitszeit kontinuierlich runtergeht und jede Generation immer weniger arbeiten will. Das ist schon immer so gewesen, auch in seiner Generation, in seiner Jugend. Und dass auch sowas wie die Vier-Tage-Woche auch von allen Generationen gefördert wird. Also er stößt da schon wieder in Horn, direkt im ersten Kapitel. Wir sind immer noch ganz vorne, wo du denkst, ja, das ist schon mal Quatsch.
Ja, diese ganzen komischen Altherrenfloskeln halt. Ich glaube auch, er sagt ja nicht sogar noch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja.
Das und es wird nicht mehr gearbeitet, junge Generation hält nichts mehr aus.
So ein Sabbatical hat er ja nie gebraucht.
Ja.
Sowas. Also alles, wo man sich denkt, meine Güte, vielleicht hättest du es. Er sagt aber zumindest auch reflektiert, ja, vielleicht hätte mir aber so ein Auslandsjahr mal ganz gut getan. immerhin. Das streut sich so ein bisschen wie so ein Salzstreuer über viel zu viele Nudeln, die man gekocht hat. Kommt immer mal wieder so ein bisschen Reflexion dazwischen, dass man denkt, ja, okay, wenigstens das sieht er ein. Aber es macht die Nudeln nicht unbedingt gut gesalzen.
Ja.
Ach ja, und er beschwert sich, wie du sagst, dass er jetzt so dieses Sinnbild geworden ist für das Antatschen. Da gab es dann auch diese Spiegelbildstrecke damals, Gottschalk der Grabscher, die er sich dann nochmal angeschaut hat. Bisschen ja auch seine
auch,
Fernsehkarriere geprägt
hat. Ja, aber er findet auch bei jedem Beispiel so Ausreden, warum es wichtig war in dem Moment.
Warum es in dem Fall Sinn gemacht hat.
Ja, zum Beispiel, er nennt im gelben Kleid.
Ja,
irgendwie. Paris Hilton.
Das ist Paris Hilton,
weil Yellowstrom hat den Auftritt irgendwie bezahlt und deswegen hat sie so ein gelbes Kleid und der wollte sie durch das Antatschen nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass sie ja nochmal den Yellowstrom erwähnen soll.
Hier. Das fühlt sich so ein bisschen an wie diese Simpsons-Szene, wo Homer diesen Lolli von dem Hintern der Frau haben will eigentlich und dann verklagt wird.
Die süße Küss.
Ja, und so geht das los. Also hier ist natürlich jemand, der sehr viel einfach sich von der Seele reden will. Das merkt man, glaube ich, schon. Der sehr viel auch das Gefühl hat, sich zu rechtfertigen. Und wer wie ihr, die das hört, im Internet unterwegs ist, der weiß, die meisten Entschuldigungen machen es eigentlich nur noch schlimmer.
Ja.
Und so kommt er hier auch direkt zur Anekdote rund um Zigeunersoße.
Ja.
Wo es ja auch so ein bisschen so einen Shitstorm gab in so einer WDR-Talkshow.
Wo Micky Beisenherz auch dran dabei saß.
Also wo Gottschalk einen Shitstorm hat, ist Micky Beisenherz nicht weit,
ja.
Das kann man sagen. Und da fiel das Wort und Zigeunersoße ist natürlich so eins dieser Worte, die inzwischen eigentlich nicht mehr genannt werden. Und er setzt hier nochmal einen drauf und sagt, naja, er war in der Oper der Zigeunerbaron und hat ein Lied aufgelegt vom Zigeunergeiger Barnaba. Und der Song, er war nur ein armer Zigeuner, den kennt er auch. Und versucht so ein bisschen so zu überkompensieren, dass er sich da verbal einfach ja in einer anderen Zeit auch befindet und nicht mehr so richtig klarkommt mit so einer Sprache.
Ja, er ist eine tragische Figur,
finde ich.
Oder? Also er ist einfach ein älterer Herr, der nicht mehr klarkommt mit der Welt. Und
ja.
Ich finde aber auch, er reflektiert teilweise auch in dem Buch und versteht es ja teilweise auch alles und ist auch manchmal an manchen Stellen auch selbstkritisch, aber trotzdem sieht er es nicht ein.
Ja, das passiert dann wieder für 2 Seiten und dann ist er 5 Seiten später aber wieder doch einen Schritt zurückgegangen.
Ja.
In seiner Erkenntnis. Also er gewinnt kurz Erkenntnis, dann verliert er die auch wieder. Und es ist so ein bisschen so eine Art Erkenntnisdemenz irgendwie. Also man hat so das Gefühl, in jedem Kapitel weiß man nicht so richtig, wie man ihn vorfindet. Findet man ihn ein bisschen aufgeklärter und reflektierter oder ist er wieder 3 Schritte zurückgegangen?
So zieht sich komplett durchs Buch, ja.
2. Kapitel, die Gedanken sind frei, war dann gleich das Thema, das hast du eben schon gesagt. Da versucht er das nochmal ein bisschen zu erklären, warum er das Gefühl hat, eben nicht mehr alles sagen zu können.
Und ja, bei ihm wird ja alles aus dem Zusammenhang gerissen,
immer. Genau. Er ist, im Zweifel ist er unschuldig.
Ja.
Und da ging es mir schon ein bisschen schwer, das auch zu lesen, weil man natürlich selber ja auch, ich meine, wir sind auch jetzt Mitte 30, man versteht auch nicht mehr alles, was jetzt irgendwie die ganz junge Generation macht. Und wir sind noch in diesem Sweet Spot, wo man sich irgendwie so ein Skibidi nochmal anguckt und überlegt, was meint denn die junge Generation damit? Aber man würde es nicht mehr selber verwenden wollen. Und er ist einfach mindestens 3 Skibidis zu weit raus aus dieser Jugendkultur.
Auch. Aber er benutzt trotzdem viele von diesen Worten da in dem Buch auch.
Ist dir da was aufgefallen?
Na, er hat auch gestern in dem Podcast, ich mach mal nochmal Podcast wissen, sagt Mike Krüger auch die ganze Digger zu ihm irgendwann mal.
Sollte dieser Podcast nicht auch eingestellt werden?
Ist das so?
Ja, ich glaube ja.
Ich habe auf jeden Fall die die Folge extra zu ungefiltert gehört.
Was sagt er da dazu? Wie schätzt er das?
Nee, er sagt nochmal, genau, dass es so viel Kritik gab und dass er das sparen hätte können, also nicht sparen können, aber dass er damit nicht gerechnet hat. Und ja. Also er rudert dann wieder ein bisschen zurück. Aber er ist natürlich, ist nicht seine Schuld und das Buch ist natürlich trotzdem super gut.
Ich finde, man kann schon sagen, dass man ihm als richtiger Freund hätte wahrscheinlich abraten müssen von dem Buch, weil es wirklich nichts bringt. Also da ist jemand, der, wie du sagst, aus der Zeit gefallen ist. Ja, bringt es ihm genug Geld?
Wahrscheinlich schon.
Im Vergleich zu dem, also ja, wahrscheinlich schon. Aber ich finde, was man ja immer wieder zwischen den Zeilen rausliest, ist ja, dass er unbedingt gemocht werden will.
Ja, das ist auch krass. Also auch dieses betteln um Follower die ganze Zeit.
Er weiß, ich habe ja nur läppische 100.000 und Kim Kardashian hat so viel. Dabei hatte ich doch 12 Millionen Zuschauer. Warum habe ich nicht so viel eigentlich?
Ja, dieses Battle um Follower und dann, ja, wieso hat die Katze, irgendeine Katze hat mehr Follower als er? Und ich komme nochmal zu dem Podcast zu sprechen. Mhm. Da riecht er sich auch, dass Stefan Raab Kai Pflaume so gepusht hat. In den Followerzahlen, warum er denn nicht gepusht wurde von Stefan Raab, das wäre ja wohl ein Unding. Er könnte ja Follower auch gut gebrauchen.
Also das hat mich wirklich ein bisschen desillusioniert, weil ich so denke, auch nochmal kurz auf deine Anfangsfrage zurück, da ist jemand, der ja nur fernsehtechnisch alles erreicht hat, einer der prominentesten Deutschen ist und trotzdem sich schon fast erniedrigt auf solchen Plattformen, mit denen er eigentlich nichts mehr zu schaffen haben muss, auf denen er gar nichts mehr beweisen muss, irgendwie dann noch mit irgendwelchen Katzen und Hunden sich zu vergleichen.
Ja, ich verstehe es einfach wirklich nicht. Also er hat alles in seinem Leben erreicht. Warum denn jetzt auch noch Instagram? Warum denn auch noch da?
Er sagt, auf Seite 37 bin ich, ich stelle aber zunehmend fest, dass es zu klärenden Gesprächen gar nicht mehr kommt, weil das blanke Entsetzen bei gewissen Themen schnell mit am Tische sitzt und gewisse Themen einfach grundsätzlich tabu sind. Wenn die Weihnachtsfeier in der deutschen Kita meines Enkels nicht stattfinden kann, um muslimische Kinder nicht zu brüskieren, möchte ich zumindest gerne laut darüber diskutieren dürfen, ob und wie die Kinder Allahs und die Kinder des christlichen Gottes zusammen Weihnachten feiern sollten. Es könnte ja auch umgekehrt ein muslimisches Fest gemeinsam gefeiert werden. Ich weiß, dass ich in diesem Themenbereich auf ganz dünnem Eis unterwegs bin, aber zugleich offen für jede Antwort, die ich auf solche Fragen bekommen könnte. Ich traue mich nur nicht, sie zu stellen. Einer wie ich will sich nicht unbeliebt machen und vor einer Kamera schon gar nicht.
Ja, er will geliebt werden von den Zuschauern, von den anderen Leuten eher nicht.
Ja, und auch von jüngeren Generationen offensichtlich, die gar nicht mehr ihn aus dem Fernsehen kennen.
Ja.
Check ich nicht. Also ich glaube, wenn ich so überlege, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum ein Buch das ideale Medium für ihn ist, weil man ihm hier nicht widersprechen kann. Das ist quasi ein sehr langer Post, unter den man nicht drunter kommentieren kann.
Ja, damit kommt er nämlich auch nicht. Er redet auch schon von mehreren Shitstorms in dem Buch. Also er hatte schon einige Shitstorms. Mhm. Und auch in dem nächsten Kapitel geht es darum, wie Kardinal Ratzinger sich damals über ihn beschwert hat, als er, glaube ich, noch im BR gearbeitet hat. Und dort finde ich es ganz, ganz interessant, als er das erzählt, dass er eigentlich auch weiß, dass er damals genauso war wie die jungen Leute heute, aber es heute nicht versteht. Genauso wie Kardinal Ratzinger. Wie heißt er mal? Ratzinger mit Vornamen, keine Ahnung.
Josef
Ratzinger. Ihn damals nicht verstanden. Er macht ja sogar, stellt den Zusammenhang her, aber trotzdem versteht er es nicht. Warum er im eine Seite weiter, Sally nicht die Backliese nennen darf.
Ja, du hast wirklich recht. Er zitiert ja auch später die Leiden des jungen Werther und es sind wirklich die Leiden des alten Thomas, die wir hier lesen, weil er eigentlich ja versucht mit diesem Ganzen, auch dass er von seiner Radiozeit erzählt und dann eigentlich nur zeigen will, was er für ein cooler Rebell damals war. Und jetzt selber checkt er es nicht, dass ihn die Zeit überholt hat.
Es ist auch so geil, dass er so lange und so viel in dieser alten Zeit schwelgt. Ja, mit Rod Stewart habe ich da und da das gemacht. Ja. Oder so. So ganz viel so Promi-Dropping. Ich wollte das jetzt aufzählen, aber ich dachte, das ist einfach zu lang. Das sind zu viele Prominente, die er einfach mal kurz erwähnt, die er schon mal getroffen hat.
Und am Anfang denkt man noch so, naja, er ist halt Thomas Gottschalk. Also es ist irgendwie auch natürlich interessant, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, von Sophia Loren und irgendwie jetzt sieht, ja, Gunter Sachs, das war ja noch ein Intellektueller, der damals schon einfach ein Vollhorst war, aus meiner Sicht. Und da merkst du gar nicht, ach ja, Britney Spears, die war ja noch ein Popstar und so weiter. Und dann erwähnt er so Leute wie Beyoncé und spricht denen das ab, wo du so denkst, okay, Beyoncé macht das jetzt auch seit 20 Jahren, ist ein absoluter Megastar. Und dann wird das irgendwann zu, ach ja, und dann habe ich da Miley Cyrus, wollte ich meine Villa verkaufen. Mit Pierce Brosnan war ich irgendwie in Mallorca saufen und er konnte gar nicht verstehen, dass er abgesetzt wurde als James Bond. Man denkt so, ja, dann mach das doch als Buch.
Ja.
Dann sag doch deine 50 geilsten Promi-Anekdoten. Das fände ich sogar spannend. Das fände ich
super spannend, ja.
Aber in dem Buch wirkt das so komisch deplatziert.
Ja, und auch alles nicht, die Geschichten führen zu nichts.
Nee, es ist ja nicht so, dass Pierce Brosnan ihm dann eine Lebenslektion mitgibt und er sagt, deswegen sehe ich die Sache heute so, sondern es ist einfach nur Name-Dropping.
Fand ich sehr interessant.
Ja, nochmal kurz zurück, du hast es gerade schon gesagt, Podcast mit Mike Krüger, da sagt er so ein bisschen, ja, da redet er halt drauf los und die brabbeln halt zusammen. Und dann wird das aber natürlich ausgeschlachtet und direkt in Schlagzeilen gegossen. Das konnte ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, weil gerade so in den Anfängen von Podcast-Medium, gerade wenn man sich auch nicht filmt.
Und wir haben ja auch das Problem.
Also ganz oft, ja, weil man so das Gefühl hat, man hat so ein intimes Gespräch und checkt gar nicht, okay, wie viele Leute hören das. Das passiert natürlich bei so einer Person schon. Weswegen, und ich glaube, das ist wirklich so folgerichtig, dieser Podcast auch eingestellt wurde inzwischen.
Durch diesen Podcast hat er, glaube ich, auch Stress mit Heidi Klum bekommen, weil Mike Krüger hat, glaube ich, irgendwas gesagt und der gibt auch Mike Krüger die Schuld.
Okay. Ich habe exakt die Seite, da ging es um Leni, die in allen Ecken Hamburgs lächelt ihn Leni in Unterwäsche an. Also da geht es um eine Plakatkampagne von Heidi Klums Tochter. Man muss kein alter weißer Mann sein, um dies zur Kenntnis zu nehmen. In vollem Bewusstsein, mich auf schwankendem Boden zu bewegen, aber meiner Linie folgend zu sagen, was ich denke, entgegnete ich spontan. Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat's gereicht. Vielleicht hätte ich Dessous sagen sollen, aber als Deutschlehrer vermeide ich Fremdworte, wo es geht. Auf jeden Fall fand ich mich mit dieser Einlassung in den Promi-News wieder sehr zu Freude meiner Follower zwar, die mich für diese Ehrlichkeit feierten, aber spätestens da wurde die Causa zum Beef zwischen mir und Heidi.
Ja, vorher hat er sich noch lustig gemacht, dass sie so einen jungen Freund hat.
Ja, da muss ich halt sagen, ich meine, das sind halt Sprüche, okay, das sind halt Gags, die kann man gut finden oder nicht, aber also da verstehe ich schon ein Stück weit, dass sowas natürlich gerne auch von so Online-Medien, die ja nur wirklich
Artikel Not haben. Tag 24, beste.
Ja, so, solche Journalisten also nehmen sowas natürlich dankbar als Vorlage, ganz klar. Auch das ist natürlich ein Problem, aber das ist halt so, man braucht halt wirklich einen Internetführerschein, das ist so. Und den hat er nie gemacht.
Ja, im gleichen Kapitel lästert er übrigens auch noch über die Tattoos seiner Söhne, wo man denkt so, oder eines Sohnes, wo man denkt, ja, warum machst du das in einem Buch dann auch nochmal? Ihr habt ja offensichtlich schon mal darüber gesprochen, aber einfach nochmal gedroppt im Buch, dass er die Tattoos auch scheiße findet. Ja,
damit das nochmal alle gelesen haben. Ja, und dann, man merkt halt, er hadert mit ganz viel. Er hadert, du hast es gesagt, mit den neuen Popstars, die er nicht mehr kennt. Er hadert damit mit Social Media. Er hadert damit, dass Leute alles teilen und sich so zur Schau stellen. Vieles davon ist auch komplett richtig, irgendwie damit zu fremdeln mit so Sachen. Und man kann das auch kritisieren. Es ist nur so, dass das wirklich nie zu irgendwas führt, zu irgendeiner Erkenntnis.
Ja.
Das sind alles Sachen, die man wirklich schon weiß, wie scheiße Social Media und das Internet sein kann.
Also wenn du mir zum Beispiel am Anfang etwas aufgetragen hast. Mach mir mal eine Liste mit Sachen, wo sich alte Leute drüber aufregen würden. Und ich gebe dir eine Liste ab mit so 50 Dingen. Man könnte alles abkreuzen.
Ja.
Alles.
Man müsste eigentlich, du hast recht, man müsste das ungefiltert Bingo spielen.
Ja. Man hätte vorher machen müssen eine Liste, okay, was finden alte Leute blöd und warum, was verstehen sie nicht? Und alles kann man, also er erwähnt wirklich alles in diesem Buch.
Man hätte auch wirklich mehrere Bingos doppelt und dreifach machen können, weil sowas wie Taylor Swift scheiße finden kommt fünfmal vor.
Gendern insgesamt. Auch.
Gendern kommt, also die üblichen alte weiße Mann Sachen, die kommen hier alle mehrfach vor.
Ich habe hier auch das einzig Witzige, ich kann ja schon mal weitermachen. Da war nämlich endlich mal eine gute Stelle, da wurde er angepinkelt von einem Hater. Das fand ich ganz gut.
Erzähl.
Auf Toilette steht er irgendwann im Pissoir und so ein Typ fängt einfach an, ihn anzupinkeln. Aber die Geschichte geht leider auch nicht weiter, man weiß nicht, wie es ausgeht. Aber das fand ich eine gute Stelle, die ich durchaus spannend gefunden hätte, die mal auszufinden. Wie ging es denn da weiter? Ja. Keine Ahnung.
Zumal er sich ja den Rest der Zeit eigentlich wünscht, dass diese Konfrontationen ins echte Leben verlagert werden.
Ja.
Und nicht anonym im Internet geführt werden. Und da pisst ihm dann jemand im wahrsten Sinne ans Bein.
Fand ich gut.
Ja, dann geht's natürlich ein bisschen auch um Social Media.
Ja, Kapitel 6 wird das N-Wort gedroppt. Zwar in so einem Zitat, aber das habe ich auch nicht gecheckt.
Von Uschi Glas, ne?
Von Uschi Glas, genau, ja.
Musst du das denn? Ja, er beschwert sich aber, dass ihr das verziehen wurde, weil sie das so als Zitat dargestellt hat, dass sie in ihrer Jugend so als so bezeichnet wurde. Und da wirkt er so ein bisschen wie, ja, warum haben sie, also da haben sie das richtig eingeordnet, das Internet, und gesagt, okay, sie hat sich da zitiert und sie ist ja auch vielleicht so eine rüstige Rentnerin, man nimmt ihr das nicht übel, aber ihm wird immer alles wird aus allem Strick gedreht.
Ja, er nennt ja auch Schaumküsse nachher nochmal anders.
Echt? Und das hab ich heute gar nicht mehr gelesen, ja?
Also nicht N, sondern das mit.
Ach so, mit M.
Mit M.
Guck mal, wie wir uns hier auch durchsprachpolizei.
Gut, ne?
Also es ist natürlich so, man darf manche Wörter einfach nicht mehr benutzen. Das ist so.
Aber man kommt ja damit klar.
Es ist ja nicht schlimm. Man kann damit leben. Sprache ist im Wandel.
Ja.
Ja, Leute werden mit nichts tun erfolgreich, das stört ihn natürlich auch. Da dachte ich auch so, er tut so, als wäre das so ein Phänomen unserer heutigen Zeit. Sorry, es gab auch immer schon Leute wie Jenny Elvers und Co., die mit nichts tun berühmt geworden sind. Also auch das ist kein neues Social-Media-Phänomen. Es ist nur jetzt ein bisschen gehäufter und ich hätte nicht gedacht, dass er auch mehr oder weniger 3-4 Seiten so einer Laura Müller widmet.
Ja.
Oder?
Ich das ist doch würdelos. Ja, ja, die kann ich singen. Und was sagt er noch? Aber das kann ich singen und auch sonst nichts. Aber
ja, also, und der Song bewirbt natürlich nur ihr Onlyfans-Ding. Ja. Und da denkst du, ja, das stimmt, aber du bist fucking Thomas Gottschalk. Du musst nicht über Laura Müller schreiben, ja, oder?
Und ich finde es so spannend, habe ich eben schon gesagt, dass es ihm eigentlich klar ist, dass er genau der Typ ist, den er damals kritisiert hat. Und er macht das die ganze Zeit. Und sagt, die Jungen haben keine Ahnung, ich verstehe, also.
Ja, ich bin hier auf Seite 80, er beschwert sich mal wieder über Social Media und.
Oh, jetzt springen wir aber, wa?
Den Hass.
Aber ja,
ich weiß nicht, ob du dazwischen noch was hattest.
Nee, es geht
es ist einfach, ja immer das Gleiche.
Es ist immer das Gleiche mit anderen Namen, unterschiedlichen Namen.
Wirklich.
Dann sehr oft auch Heidi Klum.
Ja.
Die hat er richtig gefressen, weil ich dachte, du hast sie doch entdeckt, du musst doch irgendwie.
Ja.
Ich dachte, die hätte ein gutes Verhältnis. Nein, sie hassen sich offenbar.
Dann habe ich hier noch nur mal so einen Satz, der so ein bisschen den Tenor weitergibt auf Seite 81. Es ist aber gar nicht einfach zu akzeptieren, dass man nur noch als Bremsklotz gesehen wird, der zwar mal eine Stimme hatte, aber jetzt gefälligst schweigen sollte. Ja, also es ist natürlich auch so, jeder, der sich so im Internet bewegt, und wir kennen das auch, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, die meisten Leute sind die schweigende Mehrheit. Und das führt natürlich dazu, dass man so Kritik auch immer noch verstärkter wahrnimmt. Und das sind einfach die Sachen, die er, glaube ich, auch nicht versteht.
Ja, er vergleicht auch immer so geil, habe ich aufgeschrieben, die Follower und Social Media mit der Kirche, mit Jesus Christus. Diese Vergleiche finde ich auch immer gut. Er sagt, ja, am Anfang hatte Jesus Christus ja auch nur 12 Jünger oder Follower. Das wurde dann ja auch immer mehr. Und er sieht sich auch so ein bisschen so, als würde er auch so viele Follower wie Jesus Christus verdienen.
Sind in Kapitel 10 schon. Die Sache mit der Politik, ja, im Wesentlichen geht es darum, das verstehe ich auch ein bisschen, das hat sich gewandelt in seiner Zeit. Ich bin jetzt wieder in den 90ern, Anfang 2000er, war Unterhaltung immer sehr unpolitisch. Das war ganz klar, dass das immer so definiert wurde als Eskapismus. Und wir ja auch Anfang der 2000er so eine völlig unpolitische Generation waren. Ich meine, wir hatten irgendwie 9/11, da hat man sich solidarisiert. Hier und da mal Irakkrieg, gab es mal ein paar Leute, die was ins Auto sich geschmiert haben. Aber am Ende waren wir halt null politisiert. Und jetzt ist Unterhaltung oft ja mit Haltung verbunden. Das ist natürlich ein Wandel.
Ja, und er sagt auch, die jungen Leute werden nicht mehr politisch. Aber die ganz jungen Leute, also ich war nicht so politisch wie die jetzige Generation. Der sieht ja gar nicht.
Viel politischer. Ja. Selbst wenn die Jugend zum Großteil AfD wählt, aber politisch sind sie auf jeden Fall.
Genau, und er sagt, die sind ja gar nicht, interessieren sich gar nicht mehr für Politik und so. Und aber es ist ja auch blöd, dass die Bundestags Dinger da, die Tagungen nicht mehr im Fernsehen laufen, sondern vielleicht nochmal auf Phoenix oder so.
Ja. Also von daher ist, glaube ich, dieses Bewusstsein auch für Themen und diese Stimme auch zu nutzen, die einem das Internet gibt. Das ist, glaube ich, schon auch eine Kehrseite von Social Media, die sehr selten auch beleuchtet wird.
So, jetzt sind wir natürlich in Kapitel 12, Seite 152. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, lieber Andreas, dass Thomas Gottschalk offenbar eine STRG-F-Folge gesehen hat über Germany's Next Topmodel und die sehr toll fand. Und da habe ich ja mitgearbeitet. Ich habe ja Kamera gemacht
einmal. Ja.
Und ich bin da auch zu sehen, also Thomas Gottschalk hat mich dort in dieser Reportage gesehen und fand es gut.
Und das freut dich schon auch,
es
oder?
Es ist immer noch eine kleine Ehre.
Ja, also.
Naja, mir wurscht erstmal, aber.
Ich bin ja auch beim Norddeutschen Rundfunk und er war kurz nachdem das so die ersten Interviews dann kamen und diese ersten kleinen Skandälchen, würde ich fast sagen, aufflammten, war er auch bei den Kollegen von Das im Roten Sofa.
Oh, das ist ganz witzig, weil die Podcast-Folge mit Mike Krüger hat er genau an dem Tag aufgenommen. Man meinte, oh, jetzt müssen wir noch zum Roten Sofa fahren.
Ja. Weil ich überlegt habe, ja, geht man da jetzt
hin? Der ist auch mit Mike Krüger hingefahren.
Ach, witzig.
Der hat gesagt, Mike und ich fahren da gleich noch hin.
Ja, und ich dachte schon so, geht man da jetzt hin? Ich meine, das macht man eh nicht, aber ich hätte jetzt auch kein Foto gemacht oder so. Weil das auch unprofessionell ist, wenn man jetzt irgendwie nicht in die Sendung involviert ist. Selbst dann ist es schwierig. Aber ich dachte halt schon so, irgendwie ist es cool, dass er da ist im selben Gebäude. Aber Kurz nochmal einmal zurück, also zu MeToo äußert er sich natürlich auch.
Klar.
Das gehört natürlich dazu. Da sagt er auch, dass es zweifelsohne ein heißes Eisen, dass hinter verschlossenen Türen anders diskutiert wird als in der Öffentlichkeit. Und so befürchte ich, von einigen Männern immer noch anders betrachtet wird als von den Frauen. Ja, und er vermisst bei diesen Kollegen die Ehrlichkeit und ist doch selbst nicht bereit, damit rauszurücken. Zu groß ist die Furcht, sich damit selbst ins Abseits zu stellen. Und das Abseits kann ja schon dort anfangen, wo man vom Mainstream abweicht. Noch teilen wir das politische Spektrum in links und rechts, in progressiv und konservativ. Als junger Mensch sortiert man sich selbst gerne auf der linken Seite ein, aber irgendwie rutscht man im Laufe seines Lebens immer mehr nach rechts. Und noch grüble ich, ob das mit der Lebenserfahrung oder mit Politik zusammenhängt. Und das ist wieder, glaube ich, sowas, also man liest das ja, finde ich, auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, und reflektiert auch so seinen eigenen Alterungsprozess und denkt, shit, ist man in 20 Jahren auch so weit ab vom Schuss?
Ja, ich finde aber, was es angeht, er kennt sich trotzdem erstaunlich gut mit so Details aus, dass er diese ganzen Leute kennt. So auch TikTok oder ob das, ich weiß nicht, ob die, das irgendwie vorge-, also ob da jemand den Lektor irgendwie nochmal rübergeballert hat, die ganzen Insider-News, so, dass er aber so Sachen wie TikTok überhaupt kennt, hat mich gewundert.
Naja, ich glaube schon, dass er moderiert ja immer noch. Also wir müssen ja nicht so tun, als er weg ist. Als ob er weg ist, er hat ja immer noch diese Shows mit Schöneberger und Jauch und so weiter. Und hatte ja auch in den letzten 10 Jahren immer noch Sendungen, wo dann wahrscheinlich auch TikTok, Instagram, YouTube-Leute immer
ja, wieder vorgeschlagen wurden. Ja, die vorgesetzt wurden, sagt genau. Er ja. Ja. Die will er ja eigentlich nicht. Er möchte ja lieber die Grand Damen auf der Couch haben und dann wird ihm das wieder hingesetzt.
Ja, und auch da, er will halt einen Grand Dame haben und dann ist es wieder nur Beyoncé.
Ja.
Ja. Kurzer Schlenker, er macht natürlich auch diese Cheneau-Methode, fährt da in so eine Art Wellness-Resort, würde ich es mal nennen. Und das wollte ich nur als Randnotiz erwähnen, weil man natürlich sieht, dass er generell auch mit dem Altern einfach hadert. Wie das wahrscheinlich aber uns allen irgendwann geht, bis wir selber so alt sind. Ja, dann gibt's noch ein bisschen Schelte für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, gut. Kann man natürlich.
Ja, finde ich auch geil.
Kritisieren, ja.
Kommt der, sagt er so, ja, kommen wir mal zum Fernsehen von heute. Ich glaube, das ist in dem Kapitel. Und 2 Sätze später hetzt er schon gegen Videospiele.
Ja.
Also so geht es. So, wo man denkt so,
ja.
Das ist wie eine Achterbahnfahrt.
Dann kriegt er wieder mal so einen kurzen Lichtblick, wie das ja bei dementen Leuten oft der Fall ist. Also ich rede hier von so einer Mediendemenz. Ne? Irgendwann will niemand mehr hören, was die Alten den Jungen an Erfahrungen und entsprechenden Ratschlägen für eine Zukunft mit auf den Weg geben wollen, mit der sie selbst nichts mehr zu tun haben. Und das ist gut und richtig so. Denn für jede Generation werden die Karten neu gemischt und jede Generation findet eine Welt vor, die nur auf sie gewartet hat, weil die vorangegangene Generation nichts Vernünftiges mit ihr anzufangen wusste und nichts Besseres aus ihr gemacht hat. Dafür nerven die Alten noch einmal mit ihrer Weltsicht, bevor sie abtreten. So möge man bitte auch die Äußerungen sehen, die ich in diesem Buch von mir gebe.
Ja, er ist ja durchaus selbstkritisch.
Und ich finde, wenn er sowas schreibt, dann würde man auch immer denken, Amen, und jetzt komm wieder her.
Ja,
jetzt sag einmal,
komm in den Arm.
Komm in den Arm.
Hug it out.
Ja, und dann kommt aber wieder was, wo man denkt, ach, Tommy, bitte.
Ja.
Muss das denn sein?
So, mit dem Buch auf jeden Fall dann plötzlich, ich weiß nicht, ob du es einfach übersprungen hast, dieses besagte Interview.
Nee,
oder bist da wäre ich gerade.
Ja, da bist du gerade.
Ein Gespräch mit Generationsforscher Dr. Rüdiger Maas.
Was will die Gen Z? Kapitel 16 ist das.
Genau, und dieser Dr. Rüdiger Maas, wollte mal gucken, worin der dann Doktorarbeit geschrieben hat, nicht gefunden. Ich meine, der steht auch überall in den ganzen Büchern, die er geschrieben hat, immer nur als Rüdiger Maas. Also der Doktor wird sehr selten erwähnt, ich weiß es nicht. Also, ich würde gerne wissen, wo der diese Doktorarbeit geschrieben hat, aber ich weiß es, ich finde es einfach nicht.
Das ist spannend. Da soll er sich doch mal bei uns melden, der.
Ja, und dieser Rüdiger Maas, der hat dann ein Gespräch mit ihm und versucht ihm das so ein bisschen zu erklären.
Ja, da würde ich eine Sache zum Beispiel mal nennen. Ne? Gottschalk stellt diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier so auch schon genannt haben, würde ich kurz nochmal, Klammer auf, sagen, viel zu spät, nämlich erst nach 190 Seiten, dann mal jemandem, der es zumindest auf Papier sich damit auskennen sollte. Und der sagt, da theoretisch heute jeder alles sagen darf, gibt uns das Gefühl, dass man heute nichts mehr sagen darf, weil die Menschen im Netz vermehrt in den Extremen agieren und Gegenmeinungen oder Klarstellungen sehr gerne mit einem Shitstorm belohnt werden. Und er versucht ihm so ein bisschen Social Media und Co. zu erklären. Und auch, wenn das manchmal ein bisschen verquer ist irgendwie, habe ich schon das Gefühl, dass dieses Interview die große Stärke des Buchs war für mich.
Ja, Also auf jeden Fall wird ja endlich mal was erklärt und man versteht so ein bisschen was. Und es scheint auch so in Gottschalks Antworten, dass er das auch versteht. Aber, also ich will jetzt wollen wir das Interview weitergehen?
Ich habe noch einen Satz, den ich noch mitnehmen. Die Menschen haben heute das Gefühl, mit jedem gleich auf Augenhöhe sprechen zu können. Dadurch haben jetzt bestimmte Leute, die vorher wie sie sehr meinungsstark waren, keinen Vorsprung mehr. Das gibt einem das Gefühl, so viele Menschen reden hier mit. Viele haben sich in irgendeiner Form Wissen angeeignet und äußern sich. Aber man muss auch dazu sagen, dass im Endeffekt auch sehr viele Menschen in den sozialen Medien laut sind, die eigentlich gar keine wirkliche Meinung haben. Eigentlich erklärt er ihm hier, wie Social Media funktioniert. Ja.
Und das fand ich ganz gut und man hat ja den Eindruck, Thomas Gottschalk versteht es, macht aber in Kapitel 17 dann wieder komplett genauso weiter wie davor. Das ist einfach so ein Einschub, wo man denkt, okay, es kommt vielleicht ab den Kapiteln irgendwann eine Erkenntnis und er wird ein bisschen besänftiger und macht jetzt so einen Turn und versteht jetzt plötzlich alles. Aber nee.
Ja, zumal er, finde ich, also der Rüdiger Maas auch eine Sache sagt, wo ich dachte, jetzt fällt der Groschen endgültig. Denn er sagt ihm sinngemäß, naja, dass so alte Leute haben nichts in jungen Räumen zu suchen.
Ja.
Sondern das ist so, wie wenn man als Rentner im Jugendzentrum auftaucht, wenn man irgendwie mit, weiß ich nicht, Ü50 auf TikTok rumgeistert. Und das fand ich ganz smart, auch für mich, weil ich auch so denke, also sowas wie Facebook ist halt uncool geworden, als irgendwie die Eltern sich da angemeldet haben. Da ist Facebook eigentlich gestorben.
Ich habe immer die Anfrage von meinem Vater da.
So.
Habe ich aber nie angenommen, weil ich dachte, nee.
Das hat uns alle in die Bredouille damals schon. Und da war ja Social Media noch nicht so krass aus heutiger Sicht. Ja, und dann ist es halt ne MySpace und all diese Plattformen. Und das hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet zu sagen, ja, ich muss auch nicht, also wenn ich jetzt lass schon ein Kind hätte, natürlich würde das nicht wollen, dass ich mir ihre TikToks oder seine TikToks angucke. Wahrscheinlich wäre es ihm unangenehm.
Ja, lass den Generationen ihre Plattform.
Ja.
Ich bin auch nicht auf TikTok.
Ich auch nicht. Obwohl es aus Medien Sicht sein müsste. Aber nee, Mann, ich muss auch keine BeReals mehr machen. Und fucking Thomas Gottschalk schon erst recht nicht, oder?
Aber er möchte gerne und er möchte dabei sein. Und ja, warum macht er das Spiel mit den Followern? Er sucht immer noch nach Liebe und nach Anerkennung die ganze Zeit.
Ja, du sagst es ja, er hat ja diesen nach diesem Gespräch, das auch ziemlich lang ist, das sind ja auch 30 Seiten. Da dachte ich übrigens noch mal kurz, das wäre eigentlich das Buch gewesen. Dass er sich mit irgendwem, vielleicht so ein Mehrgenerationstalk, noch mit einem Millennial und einem Gen Z oder so hinsetzt und mit denen redet und denen direkt Fragen stellt.
Ja.
Das wäre eigentlich das bessere, spannendere Buch gewesen.
Wie kriege ich mehr Follower?
Genau. Welche Social Hooks muss ich in meinen Reels verwenden?
Wie mache ich die Anfänge besser?
Ja, genau. Wie komme ich besser rein? Ja, und stattdessen ist von nach diesem Osterspaziergang, den er sich da selber auferlegt, danach bleibt dann leider echt nicht viel übrig.
Mein Lieblingskapitel ist nämlich und das fand ich als einziges Kapitel eine gute Stelle, wo sich Reich Ranicki mit Theresa Orlowski bei Wetten, dass unterhält und fragt, ob sie denn auch, ob sie denn auch Masturbationsvideos macht, oder?
Ja, irgendwie sowas. So. Also, du hast eben schon gesagt, er will Liebe und Anerkennung. Und ich finde, die zweite Sache, die auch in diesem Kapitel sehr zum Tragen kommt, ist, er will unbedingt als Intellektueller gesehen werden.
Ja.
Also nicht nur, dass ständig ja natürlich auch Vergleiche von Schiller, Goethe, Cicero und Co. kommen, sondern die Anerkennung von Reich Ranicki ist ihm ja das höchste Gut auf Erden.
Ja, dem möchte er, und auch Karasek, dass er dann in dem Buch vorkommt und irgendwie, er schreibt, glaube ich, Reich Ranicki einen Brief und Karasek nimmt diesen Brief in einem Buch auf und er sagt, oh, er ist direkt hinter Goethe, aber es ist nur wegen Alphabet. Aber das ist ihm schon wichtig.
Das ist ihm sehr wichtig und ne, er hält ja dann eine Laudatio für Reich Ranicki, da ist er sehr bezückt oder entzückt, dass er das machen darf. Und da dachte ich auch wieder, also meine Güte, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist völlig okay, dass du dich dazu hingezogen fühlst, aber es ist auch völlig okay, mit der Rolle zu leben, die man nun mal hat. Und da ist ja er ja der Clown und der... Die
Supernase, ja.
Ja, die Supernase, der schlagfertige Blödelbarde.
Ja.
Und das fand ich auch so ein
bisschen... Und der ist ja durchaus noch schlagfertig.
Ist er ja auch,
ja.
Ja, also das fand ich fast schon ein bisschen, also für ihn persönlich bestimmt motiviert, auch spannend, aber auch sowas wäre lieber in so einer Promi-Anekdoten-Sammlung.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ne? Ja.
Ja, da kann er auch schön droppen. Ja, das ist auch sein Problem, er will eigentlich alle erreichen. Er möchte von allen geliebt werden gleichermaßen und nicht nur von den Leuten, wo er hingehört.
Ja, dieser Rüdiger Maas, da fragt er ihn ja auch, oder Rüdiger Maas sagt dann, ja, man muss sich schon mal überlegen, warum will man denn von 17-Jährigen überhaupt gemocht werden?
Ja.
Nachdem man da vorher so eine Frage stellt, man denkt so, ja, du bist halt Thomas Gottschalk. Naja. Ja, dann erzählt er noch, dass er eigentlich auch hätte Hollywood-Star werden können, weil da hat er so viele Angebote gehabt nach den Supernasen. Er hat das aber aus freien Stücken sich dagegen entschieden.
Ja,
also auch das nochmal.
Die wollten ihn unbedingt.
Genau.
Kapitel 24, wie fandst du das? Es war einfach nur ein beschissenes Schrottkapitel.
Es ist ein ganz komisches What-If-Szenario, nach dem niemand gefragt hat. Nämlich, okay, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich in meinem fränkischen Kulmbach geblieben wäre?
Ja, so ein dummes ein Gedankenspiel, wie ihr es so schön nennt.
Spoiler, es wäre halt ein super langweiliges Leben geworden in der Behörde. Ja, okay, wow. Das wären halt in drei Sätzen, wäre das erzählt gewesen.
Ja, und es passt einfach gar nicht in das Buch rein.
Vor allen Dingen, nachdem er kurz vorher erzählt hat, er hätte natürlich auch in Hollywood eine ganz große Nummer werden können. Ja, dann schießt er mal wieder irgendwie weird, dann will er irgendwie Nerds und Cosplayer, will er irgendwie auch noch verstehen. In einem sehr, sag ich mal, Sammelsurium-Kapitel.
Normal, Nerd-Nazi.
Was ein bisschen der Titel meiner Biografie natürlich sein könnte. Ja. Aber er bemüht sich hier gar nicht, irgendwas zu verstehen. Und Spoiler, wer hätte es gedacht, dass er natürlich Nerds auch irgendwie doof findet. Und Cosplay checkt er auch nicht. Warum machen Menschen das? Cosplay ist ein kreatives und interaktives Hobby, bei dem Fans ihre Leidenschaft ausleben können, heißt es dann in dem MDR-Kultur- Beitrag, aber wehe, Winnetou gehört zu den Charakteren, die du liebst.
er hat sich doch auch als Jimi Hendrix doch immer verkleidet. Da gab es ja auch diesen Shitstorm, den er immer bekommen hat, weil er gesagt hat, jetzt wusste er, wie er sich ein Schwarzer fühlt.
War das nicht sogar bei einer Party von Heidi Klum? Nee, war das nicht.
Bei irgendeiner Party,
bei diesem Halloween?
Nee.
Halloween-Party. Ja, ach, ich weiß nicht. Ey. Das tut, will ich, jede Seite tut so weh beim Umblättern. Weil man irgendwie, es ist so ein bisschen, man sagt immer, never meet your idols, aber never read your idols. Bitte, ab irgendeinem Punkt.
Stark.
Nicht, es gab nicht mehr.
Es gab auf Social Media im Vorfeld ja auch diese Zitate, wo er seinem Sohn irgendwie, weil er eine Cool Eis hat fallen lassen, eine scheuert, ne?
Ja.
Das ist ein Buch davor und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt es denn? Und dafür hat er richtig Ärger nochmal bekommen auf Social Media, das Buch kann man nicht lesen und dabei ist das gar nicht in diesem Buch.
Absolut, ich wurde da heute auch nochmal drauf angesprochen und meinte, ja stimmt, nee, das kommt da gar nicht drin vor.
Das ist in einem anderen Buch.
Also deswegen hat es schon Sinn gemacht, dass wir da nochmal das genau lesen und nicht einfach auf die nächstbeste Headline. Auf Seite 291 bin ich schon, auch das längste Buch, was wir, glaube ich, bisher gelesen haben.
Ja. Und auch anstrengend. Ich fand es richtig anstrengend.
Ja, es ist so fucking redundant. Also er wiederholt sich so oft.
Ja, man hat ja nicht wirklich nach irgendwelchen Meinungen da aus dem Buch gefragt. Von daher.
Ja, das stimmt. Das also. Stimmt. Dann habe ich hier nochmal, ich habe es mir nur nochmal notiert, 299, Taylor Swift kommt zum vierten Mal vor. Also da wäre das Bingo zum vierten Mal voll gewesen, nur mit Taylor Swift. Und ich denke so, why the fuck? Also die ist ja wirklich eine der großartigsten Künstlerinnen.
Du bist ja auch ein Swiftie.
Ich bin natürlich ein Swiftie, also
er sagt ja irgendwas mit dem Super Bowl, ist das, glaube ich, ne? Dass er sagt, ja, jetzt ist sie mit dem Super Bowl, mit dem Footballer zusammen, jetzt ist das wichtiger als das Spiel. Oder
ja, so. Dann sagt er, ach, sie hat sich ja nicht geäußert da in Wien, dass das abgesagt wurde. Ja. Dann mit den Flügen und jetzt habe ich nur gerade Seite 305 aufgeschlagen. Hier schreibt sich einer seinen Frust von der Seele, der in Wirklichkeit damit hadert, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war.
Ja.
Und der klagt, dass er nicht mehr das ist, was er mal war. Das mag vordergründig nicht falsch sein, denn vor allem der Alterungsprozess und das zügige Ausgemustertwerden zehren durchaus an meinem Selbstbewusstsein. Und dann lese ich nur, weil ich es gerade im Auge erspäht habe, einen halben Absatz später, reine Menschenfreundlichkeit war bei mir genauso wenig der einzige Motivator wie bei Taylor Swift, was ein paar Leute bei mir und ein paar Millionen bei Taylor auszublenden scheinen. Fucking, was soll das denn? Hat er nicht schon genug Feinde, als es sich noch mit 3 Milliarden Swifties versauen zu müssen?
Ja, und der bringt es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es ist ja genau so. Und er sagt so, ja, er spielt es so runter. Aber da ist es ja genau so. Er ist ein alter, weißer Herr, der es nicht mehr versteht.
Ja, und vieles an Social Media und an der Gesellschaft kann man kritisieren. Wir erleben das alle als Leute, die auch in Online-Medien arbeiten. Diskussionen sind im Internet sind die absolute Hölle. Es gibt einem immer ein falsche Balance, ein falsches Gefühl für einen Beitrag. Es wird unsachlich diskutiert. Leute beleidigen einen. Aber Taylor Swift ist wirklich unschuldig. Jetzt lass sie doch mal ein bisschen mit ihrem Privatjet um die Gegend fliegen. Herrschaftszeiten, Thomas. Oder? Die wäre doch die Erste gewesen, die bei Wetten, dass zu Recht auf der Couch gesessen hätte.
Was ist das auch für ein Whataboutism? Er macht das doch auch genauso.
Ja, genau.
Also er fliegt doch auch die ganze Zeit umher.
Und mit dem Buch fliegt er vor allem auf die Nase. finde ich.
Auf die Supernase.
Auf die Supernase. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ja, wie kann denn das sein, dass das Buch ja schon immer wieder auch so reflektiert ist und die ganzen Interviews dazu ja die absolute unreflektierte Hölle waren und er da noch krasser über die Stränge geschlagen hat als im Buch.
Ja.
Und ich glaube, die Lösung liegt
im Lektorat.
Ja. Dank seiner Frau Carina. Unsere Diskussion und ihre Anregungen zu diversen Themen haben mich des Öfteren zum Umdenken gebracht und mich zur Umkehr bewogen, wenn ich auf dem Holzweg war. Jedes Mal, wenn ich beim Schreiben in neue Fettnäpfchen trat, hat sie dafür gesorgt, dass ich darin nicht kleben blieb. Vor Shitstorms jeder Art haben mich zudem meine beiden Lektoren von Random House nicht nur rechtzeitig gewarnt, sondern oft auch durch sanfte Korrekturen in letzter Minute gerettet.
Naja, weiß man ja nicht. Das Buch, also schreibt er da rein, bevor das Buch rausgekommen ist. Das ist ja ein bisschen seltsam, oder nicht? Die haben mich vor Shitstorms gerettet. Weiß man ja gar nicht.
Es bleibt aber natürlich schon nochmal zu befürchten, wie das Buch wohl ausgesehen hätte, wenn er komplett freie Hand gehabt hätte.
Ja.
Also wenn seine Gedanken wirklich komplett frei gewesen wären.
Dann wäre es ja auch ungefiltert, ne? Irgendwie.
Naja. Ja, eigentlich ist es, mit dem Dankeswort wissen wir, es ist der gefilterte Thomas Gottschalk. Ja. Es ist nicht der ungefilterte.
Ja, ich mochte den früher gerne.
Ja, ich mag den auch immer noch. Ich finde, er ist immer noch in einem Stadium, wo man denken würde, man setzt sich einmal eine halbe Stunde mit ihm hin und es wird tränenreich auf beiden Seiten und dann endet das damit, dass er sein Instagram-Konto löscht und einfach das macht, was er machen sollte, nämlich als einer der erfolgreichsten Moderatoren in die Geschichte eingehen, irgendwo sitzen, Rotwein trinken mit Frank Elstner und chillen und auf sein Lebensleistung blicken.
Das reicht doch. Gut, also Andreas, sagst du
schmökern? Nee, verhökern. Ey, es war ja wirklich, wir haben das immer angerissen, es war so oft redundant, er ist so viel hin und her gesprungen. Man hätte auf jeden Fall locker noch 100 Seiten rausschmeißen können.
Ja.
100 Seiten, die einfach so Gedankengänge waren, die man hätte rauskürzen müssen.
Ja, und viel zu unstrukturiert war es für mich. Weil, also, wie gesagt, wenn allein Taylor Swift irgendwie ein Buch verteilt fünfmal vorkommt, dann kann man doch einfach das in ein Kapitel machen.
Ja, was er genau.
Blöd findet.
Ja, genau. Dann zieh das doch zusammen. Da gibt es super viele Sachen, die er immer mal wieder anspricht, dann wieder verwirft, dann wieder neu aufwirft. Also wie gesagt, ein bisschen irgendwie ein Einblick in sein Leben, ein paar Anekdoten zu Promis, legitim, weil wer kann denn bessere Names droppen als Thomas Gottschalk? Ja. Aber in so einem unnötigen Rechtfertigungsbuch
braucht er nicht.
Nee, braucht man nicht, ne?
Nee, braucht er nicht. Was lesen wir als nächstes denn?
Ja, also es war natürlich eine sehr bewegende Staffel. Ich meine, wir haben einen unserer Protagonisten verloren, auch im Laufe der Staffel. Stimmt.
Gestorben,
Billy King ist Billy leider King. Verstorben.
Davon von Harald Glückler leider tot. RIP.
Ja, da könnt ihr in die Folge natürlich noch mal reinhören, um zu sehen, wie wir diesen Autoren verhöhnen. Das ist aber vor seinem Tod passiert, dementsprechend war das noch okay. Ihr habt uns ja teilweise auch zwischen den Folgen schon mal hier und da wieder ein Buch geschickt. Wir rufen ja mit Sicherheit nochmal auf Social Media dazu auf, @linkstagram, @gunnar_krupp. Ich finde ja so diesen Trend der Magie, der Hexen ganz spannend.
Das hatten wir ja schon, also Paranormalitäten.
Ja, wir Paranormalitäten, aber es gibt ja auch auf Instagram so Sachen
wie
Prinz der Magie.
Sowas.
Mach das nicht unter deine Fußmatte. Und da habe ich schon mal ein bisschen geschmökert, in Anführungszeichen, dass es auf Amazon da auch sehr viele Bücher in die Richtung gibt. Uns wurde die Biografie von diesem Jota auch geschickt.
Oh, okay.
Dieser, der ja auch mal so ein bisschen, hat er nicht irgendwann auch Onlyfans gemacht? Oder irgendwie war da so ein Trash-TV-Dude und hat dann seinen Schwanz auf Onlyfans gezeigt. Wovon Thomas Gottschalk, glaube ich, nicht mehr allzu weit entfernt ist.
Loffi sagt, wir sollen die Biografie von Gunther Gabriel lesen.
Oh, finde ich auch ganz spannend. Also es gibt, glaube ich, Schwester Evers Buch habe ich ja auch noch da, hast du mir ja mal mitgebracht. Könnte man auch noch mal reingucken. Ich glaube, es gibt genug Bücher für eine wunderschöne zweite Staffel.
Ja, schickt uns gerne Vorschläge. Wir sind bereit. Und es hat mir immer Spaß gemacht.
Das war richtig schön.
Aber das fand ich wirklich zäh und auch schwierig zu besprechen. Da hast du zum Glück heute ein bisschen sehr viel gemacht. Das fand ich gut, weil es fiel mir wirklich schwer.
Ja. Wir müssen sagen, es braucht kein weiteres Buch von Thomas Gottschalk. So selbstreflektiert ist er immerhin. Aber für uns braucht es definitiv wieder neue Bücher. Deswegen schickt uns die auf Social Media. Und dann hören wir uns hier bald wieder für die nächste Staffel von Stuhllektüre. Bis dann. Tschüss.
In einer Welt, in der man denken könnte,
Alle Bücher werden schon besprochen. Entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.